Hey Leute, ich freue mich nicht nur auf die heutige Podcast-Folge, sondern auch darauf, dass ich wieder auf Tour bin. Nach einer längeren Pause geht es jetzt endlich wieder regelmäßig ans Werk auf der Bühne. Am 18. April trete ich zum Beispiel zum ersten Mal in Saarbrücken auf und am 19. April sehen wir uns in Trier. Es gibt noch ein paar wenige Tickets, also seid schnell, würde ich mal sagen. Und alle, die wirklich nicht in der Nähe von Saarbrücken oder Trier sind am 18. oder 19. April, schaut einfach mal auf haselbrugger.com vorbei. Da gibt es viele neue Termine, die frisch dazugekommen sind. Aber jetzt würde ich sagen, Thomas, jingle ab.
Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis.
Boah, wir brauchen eigentlich noch so einen professionellen Choreografen, der für TikTok so einen Tanz entwickelt zu diesem Intro, oder? Ja. Ich finde es so richtig danceable.
Wir brauchen eigentlich noch das Code für du machst das.
Das Code für, es wäre in meiner Vorstellung ganz cool, aber nur das fertige Produkt und die Schritte dahin sind mir sowohl kognitiv als auch faktisch zu anstrengend.
Also welchen Satz ich mittlerweile gar nicht mehr hören kann, ist im Team: Das ist nicht meine Aufgabe, weil ich mir dann immer denke, ja, wenn es nicht deine Aufgabe ist, dann ist es ja die Aufgabe von irgendjemand anderem. Und in dem Fall vom Chef, also von dem, der alles macht.
Ja, das ist halt wie wenn irgendwie ein Kind sagt, ich kann das nicht. Und man denkt sich so, also entweder du hast recht, dann muss ich sowieso machen, oder du hast nicht recht, dann muss ich mit dir streiten und dir beweisen, dass du es eigentlich doch kannst, und am Schluss muss ich es trotzdem selber machen.
Ich war jetzt mit dem Kind bei der Uroma. Es ist ein ziemliches Wunder, dass sie überhaupt noch eine Uroma hat. Wir sind im ICE dorthin gefahren in so einem Kinderabteil und alle Kinder, die wir dort getroffen haben, hatten keine Uroma mehr und alle Eltern haben gesagt, du fährst zur Uroma, krass, dass du das noch hast. Also die geht jetzt auf die 90 zu, wird dieses Jahr 90.
Ja, also geht wirklich sehr streng auf die 90 zu. Geht ja ab nächstem Jahr geht die schon auf die 100 zu. Eigentlich krass.
Opa hat die 90 geht nämlich, im Rücken. Nee, aber mein Opa geht dieses Jahr auf die 100 zu, deshalb, das wollte ich gerade sagen.
Aber der ist tot,
mein
oder?
Genau, mein Opa, das wollte ich ja gerade sagen, vielen Dank, Hazel, mein Opa wäre dieses Jahr 100 geworden. Das ist am genau gleichen Tag, hat er Geburtstag wie ich, das heißt, ich werde dieses Jahr 35, mein Opa 100.
Also kann man es auch immer ausrechnen, also das heißt, wenn 65 Jahre auseinander, ja, das heißt, jetzt seid ihr dann beide alt, aber anders halt, oder? Also geht man auch noch auf die 100 zu, wenn man schon tot ist, ganz ehrlich?
Nein.
Also geht jetzt Jesus auf die 2050 zu? Ich weiß es nicht. Du warst 2 Tage weg mit dem Kind, das heißt, ich war 2 Tage alleine. Gestern war mein Halbmarathon in Holland.
Ah.
Du hast überhaupt nichts dazu gefragt.
Ja, stimmt.
Es ist aber auch gar nicht...
Also, sorry, ich habe die letzten Tage, ich weiß, wir reden nicht mehr über Schlaf, aber ich habe netto, weiß nicht, 7 Stunden geschlafen über das ganze Wochenende. Also es war sehr, sehr wenig.
Es ist auch gar nicht schlimm, weil ich bin überhaupt nicht angetreten. Also ich hatte nämlich gar keinen Bock. Ich hatte gar keinen Bock mitzumachen. Und ich habe dann gemerkt, wie befreiend das ist, wenn man älter wird. Also du schwärmst mir ja immer schon davon vor, wie das ist, ein Leben zu leben, wo man auch mal Nein sagen kann.
Mhm.
Wie toll dieses Gefühl war, rauszugucken, zu merken, 4 Grad und Dauerregen und ich muss 1 Stunde hinfahren, um dann 2 Stunden zu rennen und dann 1 Stunde nass wieder zurückfahren.
Dann enttäuscht zu werden von meiner Zeit.
nicht nur von meiner schlechten Zeit, sondern auch von meinem maroden Körper.
Die Scham, von Leuten überholt zu werden, die 3-mal so alt sind.
Ja, und auch 3-mal so langsam, weil ich irgendwie einfach so einen schlechten Übertrag in den Asphalt habe, dass ich gefühlt rückwärts renne. Nee, und dann bin ich einfach nur mit einer Freundin in Holland einkaufen gegangen.
Ist denn die Steffi auch nicht mitgelaufen, die Freundin?
Nee, die ist auch nicht mit. Ja, also sie hat gerade familiär sehr viel um die Ohren. Also da gab es einen Krankheitsfall. Und dann hat sie schon gesagt, boah, irgendwie, ich weiß nicht, ich komme gerade gar nicht so zum Laufen. Dann habe ich gesagt, nee, wir müssen ja auch nicht laufen. Dann war sie aber immer noch so, doch, wir müssen laufen, wir müssen uns das beweisen. Und ich war jetzt du in der Beziehung.
Ah.
Also es war eine Freude, Thomas zu sein.
Mhm.
Also immer, wenn die Leute sagen, ja, wie ist es denn, mit Thomas zusammen zu sein? Die Antwort ist, wenn Thomas nicht da ist und man selber dann Thomas spielt, fantastisch. Also es ist wirklich, es war einfach ein großartiges Gefühl, nicht diesen Halbmarathon zu laufen.
Willst du damit sagen, ich habe dich gut erzogen?
Ja, du hast mich geheilt. Nein, aber es ist lustig, weil ich habe ja vor einem Jahr, für die, die es nicht wissen, die wird es auch nicht überraschen, vor einem Jahr hatte ich eine tiefe Lebenskrise. Und dann hat mein Psychiater gesagt, also mehr oder weniger hat er einfach gesagt, ja, gehen Sie halt einfach laufen. Also er hat natürlich schon auch noch andere Sachen erklärt. Er hat ja nicht irgendwie 10 Jahre studiert, um dann den Leuten so ein paar Jogging-Schuhe an in die Birne zu knallen. Und ich bin dann jeden Tag laufen gegangen, war irgendwann richtig gut im Training. Und mittlerweile denke ich so, jetzt brauche ich es ja auch nicht mehr. Deswegen muss ich es auch nicht mehr so. Und ich versuche jetzt
doch,
so.
Doch, du solltest es schon machen.
Ich
lass
weiß,
es dir von mir gesagt
genau,
sein.
Ich weiß. Es ist ein bisschen so, wie als du mal deine Mutter gefragt hast, kannst du auch keinen Kaffee trinken? Hat sie gesagt, ja, kann ich schon. Und dann, ja, dann mach doch das mal. Nee, muss ich nicht, weil ich bin nicht süchtig. Also es, ja, ja. Es ist so ein komischer. Das ist
diese alte Erzählung, ich bin nur Gelegenheitsraucher. Was sich genau. Jeder Raucher die ersten 5 Jahre erzählt.
Bei jeder Gelegenheit.
Bei jeder
also von
Gelegenheit.
Dem her stimmt es ja auch irgendwie.
Es gibt auch Phasen, da rauche ich mal 2 Wochen gar nicht.
Ja.
Es gibt diese Phase.
Ey, du, ich habe auch schon mal geschlafen, 8 Stunden am Stück, da habe ich nicht geraucht.
Ja, wie war es denn im Supermarkt? Du schwärmst mir die ganze Zeit vor diesem holländischen Supermarkt.
Also erstens Albert Heijn.
Was ist da das Besondere?
Also erstens sind die halt sonntags geöffnet. Das finde ich als alte Menschenrechtshasserin. Nein, also ich liebe Menschenrechte, möchte ich an dieser Stelle offiziell sagen.
Ja, mach weiter.
Aber ich finde, dass der Supermarkt in Holland ist genau die Mitte zwischen Deutschland und der Schweiz. Also er ist organisiert. Aber nicht so, man fühlt sich nicht, als müsste man ein Clubmitglied sein, bevor man reingeht. Also in der Schweiz sind die Supermärkte ja so geleckt, dass man denkt, oh Gott, darf ich hier überhaupt mit normalen Klamotten rein? Und das ist so in den Niederlanden wirklich, also Style haben die nicht, möchte
also
ich jetzt mal
heißt,
sagen.
Also das heißt, man geht nicht rein und denkt sich,
fuck, wie komme ich jetzt an meine Bananen?
Nee, Firman Sukaya hat die Häppchen gesliced.
Oh Mann, Firman, der alte Wortschmied mit
hier
anderen
zum Beispiel.
Worten.
Ich mache grundsätzlich ziemlich viel richtig.
Echt? Endlich können die Menschen hören, wie sich die Welt in deinen Ohren auch anhört, Thomas.
Es ist eine wahllose Ansammlung von Statements.
Genau.
Von so halbwahren Statements.
Mit extrem übertriebenen Effekten.
Halbwahren, halb unempathischen Statements. Apropos unempathisch, meine Oma ist wirklich total krass.
Also ja, also wir hatten ja wirklich ein ganz anderes Wochenende, weil ich
ja,
habe gechillt.
War ja auch, das war ja auch der Grund, also warum ich weggegangen bin, weil du ja wieder völlig am Anschlag warst. Mrs., ich will unbedingt noch viel mehr Kinder.
Mhm. Ja, das ist ja auch so kontraintuitiv, dass ich jetzt langsam wieder einen neuen Kinderwunsch habe. Und das ist so, oh, ich kann es so gar nicht abschalten. Also es ist echt so. Das
du
ist
kannst
einfach
es kaum erwarten, dass das eine Kind weg ist, aber auch, dass ein zweites kommt.
Ja,
das ist irgendwie eine komische, es ist so die
ist
Twilight Zone.
Komisch. Es ist, als würde man sich beim Putzen schon darauf freuen, dass es wieder dreckig wird. Es ist irgendwie kontraintuitiv. Aber es ist größer als ich. Also dieser Kinderwunsch, ich merke, das ist was Übermenschliches. Das kann man nicht intellektualisieren.
Das ist so ein Lichtball.
Also Lichtball ist es nur, weil wenn man Licht durch Körperöffnungen presst, die kleiner sind als der Lichtball, weil man dann auch extreme Schmerzen erleidet. Aber es ja, also man kann es nicht erklären. Man kann auch nicht Leuten das ausreden oder so.
Ja,
aber
ja.
Lass uns gerne den Kinderwunsch noch etwas mindern, indem du von deiner Oma erzählst.
Nee, also meine Oma, die ist, ich mag die total gerne und ich weiß auch, dass sie mich mag. Es war früher so, dass wenn wir bei unserem alten Haus waren, also da, wo wir zuerst gewohnt haben. Es ist, Ferienhaus klingt so ein bisschen komisch, es ist halt einfach das erste Haus, was meine Eltern gekauft und auch zum Teil gebaut haben und deshalb wollten sie es nie ganz abgeben. Sie haben es zum Teil mal vermietet, zum Teil Teile davon verkauft, dann wieder zurückgekauft und so weiter, aber es hat einen sehr ideellen Wert, weil ja auch in dem Dorf meine Schwester, meine erste, begraben wurde und dort auf
genau,
dem Friedhof.
Genau, also der Friedhof
liegt.
Ist 100 Meter oder 200 Meter vom Haus entfernt.
Genau, und deswegen, ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum meine Eltern noch an dem Haus hängen. Und das ist in Hofsgrund im Schwarzwald und da in der Nähe wohnt meine Oma, also in Freiburg. Und immer, wenn wir früher bei dem Haus waren, bin ich dann zur Oma gegangen, alleine. Also das war dann quasi die einzige erwachsene Person, die sich schon seit einer sehr jungen Zeit nur mit mir befasst hat. Und wir haben dann halt immer, ich war so ein sehr aufgeräumtes Kind. Ich habe sehr gerne sortiert und gemalt und dann zum Beispiel auch so Blumen gepresst.
Oh und, Gott, dann wie süß, so der kleine Thomas, der so Blumen presst.
Dann habe ich ja wirklich die Wochenenden und Urlaube mit meiner Oma verbracht.
Und das war ja dann wahrscheinlich auch Urlaub, weil du bist ja einer von fünf, die alle mehr oder weniger gleich alt sind. Die drei Jungs sind eher einfach nur die Jungs und so konntest genau. du ein Individuum sein.
Und wir sind halt oft dann zum Beispiel zum Abendessen zu meiner Oma gefahren, alle zusammen. Und dann hat die Oma irgendwann gesagt, ja, willst du nicht hier bleiben, Thomas? Und dann bin ich halt bei ihr geblieben und alle anderen sind wieder gefahren.
Knusper, knusper, Knäuschen.
Und das war sehr befreiend und ich mag sie total gerne. Und sie hat einen richtig krassen Humor, super, super bösen Humor, was ich auch mag. Also sie redet die ganze Zeit nur vom Sterben und auch immer nur von... Es gibt eigentlich nur zwei Themen. Es gibt nur Sparen und Sterben.
Und man muss ja auch sagen, tot sein, also viel mehr kannst du nicht sparen.
Ja.
Das ist echt so, dann hast du das Sparen durchgespielt.
Ja, ja. Und sie hat zum Beispiel zu mir jetzt gesagt, mein Tod ist wie Weihnachten, er kommt früher, als man denkt.
Über ihren Tod hat sie das immer gesagt. Sie redet ja auch nur über ihren Tod, oder? Es ist ja nicht so, dass sie so...
Na, schon, aber es ist schon auch ganz oft über, wenn man was falsch macht, sagt sie immer, lass es mal lieber, sonst stirbst du. So.
Ja, also ich mag sie ja auch total. Ich kenne sie nicht so gut, wie du sie kennst. Aus irgendeinem Grund ist die Münze richtig gefallen und sie mag mich auch. Mhm. Aber ich finde das schon schwierig, dass es immer so krass ist. Also es ist,
also
man
kommt
sich einfach vor wie in einem Dostojewski-Roman.
Ich kann das natürlich jetzt hier auch nicht alles erzählen, aber ich verstehe jeden, der das nur dosiert braucht, sagen wir mal so.
Also deine Oma müsste eigentlich einfach auf die Stirn tätowiert haben, zero fucks given. Weil das ist wirklich, das ist das Maximum an Fucks, was sie gibt, ist zero. Also ich würde eher sagen, sie nimmt einem noch Fucks weg, weil es ist, also sie hat auch einfach keinen Bock mehr. Und sie ist so ein bisschen, ich glaube, ich meine, ich werde jetzt 30 dieses Jahr, ich bin noch nicht 90, aber ein bisschen hoffe ich, so zu werden wie sie. Also dass man einfach gar nicht mehr sagt, oh ja, ich komme gerne. Was, Tapas? Ja, ich komme gerne. Dass man einfach sagt, nein, danke.
Also ich weiß auch dann immer nicht, wie viel sie davon ernst meint, was sie so erzählt. Also weil es ist halt immer so, also es ist so krass, dass man so denkt, ja, es kann eigentlich gar nicht alles ernst gemeint sein. Aber sie hat zum Beispiel zu mir auch gesagt, jeden Morgen wache ich auf und denke, oh Mist, ich bin immer noch am Leben.
Ich weiß nicht. Es klingt einfach nicht so life-affirming. Vielleicht sollte ich mal mit ihr laufen gehen.
Nee.
Oh nee, wenn sie dann schneller als ich läuft, das würde ich nicht
und
verkraften.
Und sie will jetzt, dass ich ihre Trauerrede halte. Das ist jetzt so ihr neues Ding. Und sie will auch, dass die Trauerrede witzig ist. Mhm. Aber ich muss sie halt vorher... Also ich muss die Trauerrede natürlich vorher schreiben, bevor sie stirbt und dann noch mit ihr durchgehen. Weil ich dann immer als Totschlagargument sagen kann, ja, die fand es auch witzig. Weil sonst stehe ich da... Vor allen Verwandten, die eh schon denken, was geht denn bei dem scheiß Spitzi?
Zuerst presst er die Blumen wie so eine Milch und dann...
Und macht dann noch irgendwelche völlig unangebrachten Witze. Deshalb ja. Aber ich habe schon den ersten Satz, willst du ihn hören?
Oh ja, also hallo.
Der erste Satz von der Trauerrede wird sein, nun ist passiert, was wir alle nie für möglich gehalten haben.
Oh,
den habe ich ja schon gepitcht, den fandst du super.
Sehr gut. Gott, das klingt irgendwie wie so eine dänische Serie oder so, dass man seiner eigenen Oma ihre Grabrede pitchen
Zum Beispiel
muss.
Hat unsere Tochter zu ihr, die sie übrigens auch total mag, auch weil sie halt ja einen starken Willen hat und so weiter, das mag meine Oma immer. Also
und
meine
sie
Oma,
ist sowieso sehr kinderlieb.
Sie ist sehr kinderlieb, klar, sie hat ja auch selber 5 Kinder bekommen, wobei das kann sich auch ausschließen. Und sie mag halt Leute, die Energie haben, und einfach ackern. Sie mag
Leute, die ihr eigenes Ding machen. Also was sie so gar nicht mag, ist dieses, es ist 17 Uhr, ich bin jetzt fertig mit Arbeiten, ich gehe jetzt.
Sie lästert ja auch immer über andere Rentnerinnen, dass die so faul sind.
Ja, also gut, ich meine, deine Oma ist halt auch 90 und pflegt irgendwie Leute, die 15 Jahre jünger sind als sie.
Sie hat zu mir gesagt, man muss, sie ist so alt geworden, weil sie ihr ganzes Leben lang wenig gegessen hat und immer gearbeitet hat. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, die Leute versuchen immer krampfhaft nicht zu leben, aber das so lange wie möglich. Und dann hat sie so 5 Minuten lang gelacht.
Oh mein Gott.
Weil ich so gesagt habe, ja, dann schlage ich quasi 2 Fliegen mit einer Klappe. Ich esse viel und muss dann auch nicht so lange leben. Ist doch super.
Stimmt, ja. Das heißt, ich muss in der ersten Lebenshälfte von mir extrem viel kochen und dann plötzlich gar nichts mehr.
Und unsere Tochter hat mal gesagt, meine Mama ist witzig. Und dann hat sie so gesagt, Ja, das muss sie auch sein. Ihr verdient alle Geld von eurer Mama. Wenn ihr mal der Humor ausgeht, dann geht's euch an die Gurgel.
Gott, ich glaube, unsere Tochter hat noch nie das Wort Gurgel gehört. Man wird also sehr schnell erwachsen bei deiner Oma und ist dann sehr lange alt.
Ja.
Das ist doch toll.
Ja,
nein,
ich meine,
sie ist quasi,
ihre Strategie hat für sie funktioniert. Ja. Deshalb kann man da auch nichts sagen. Und ich bin grundsätzlich eh so, also klar, Veränderungen sind wichtig und so weiter, aber ich finde, man sollte auch einen gewissen Respekt vorm Alter haben. Also wenn jemand 90 geworden ist, dann höre ich dem schon mal zu. Also ich finde, Alter ist auch ein bisschen wie ein Statussymbol. Das ist wie wenn jemand im Porsche rumfährt. Du gehst vielleicht lieber zum Zahnarzt, der im Porsche rumfährt, weil du denkst, irgendwas wird er schon richtig gemacht haben.
Ja, also nicht, wenn die Behandlung während des Fahrens stattfindet. Dann habe ich so ein bisschen Schiss.
Dann
aber
nicht,
ja, klar,
aber
man weißt, will
wenn
nicht.
Man, wenn man Lebensrat will, geht man zu den Leuten, die offensichtlich irgendwas erreicht haben. Und wenn eine Person, die 90 geworden ist, sagt, ist nicht so viel, oder sie ist zum Beispiel auch Vegetarierin, also sie mag auch kein Fleisch und so weiter. Also
was sich auch ganz gut ergibt mit ihrem Hobby sparen, weil Fleisch doch irgendwie teuer geworden ist.
Nee, also ich denke mir schon, also es ist nicht so, dass ich das jetzt alles nur witzig finde und dahin fahre und mir die ganze Zeit nur denke, wie banal ist denn die
klar.
Oma? Sondern die ist schon weit gekommen, die ist auch straight. Also ihr Vater zum Beispiel wurde von Nazis verprügelt im Dorf, also weil der halt Widerstand geleistet hat und so. Die ist natürlich nach heutigen Standards irgendwie konservativ. Also dass sie halt wichtig findet, dass man Deutsch redet oder sich dann lustig macht über Frauen, die keine Kinder kriegen wollen oder was weiß ich was. Aber nach früheren Standards war die wahnsinnig progressiv. Ich meine, eine Frau, die 5 Kinder kriegt, das Geld verdient zu Hause, mit einem relativ einfachen Beruf sehr viel Reichtum angehäuft hat. Also die hat irgendwie mehrere Immobilien, obwohl sie Krankenschwester war.
Sie ist total clever, sie ist total fleißig. Und ich finde es halt auch total beeindruckend, dass sie nach wie vor so wissbegierig ist. Also sie ist total neugierig und wirklich auch gut informiert. Also sie ist nicht so eine, die dann einfach irgendwie sagt, ja, ich habe mal irgendwann irgendwas gehört oder sich irgendwelche Gesprächsthemen aus dem Arsch rauszieht, sondern die weiß schon, was abgeht.
Ja, dann hat sie halt immer, obwohl sie 5 Kinder hatte, noch Leute bei sich untergebracht, ihr ganzes Leben lang. Auch Leute aus anderen Ländern, Leute, die eine andere Hautfarbe hatten wie ihre Kinder und so weiter und so fort. Also die, wo sie auch dann ihren Kindern quasi Offenheit vorgelebt hat. Aber auf der anderen Seite geht sie natürlich sehr hart mit sich und ihren Ängsten ins Gericht. Sie will immer, dass man sich anstrengt. Jedes Mal, wenn ich hinfahre, muss ich erstmal erklären, A, warum ich mich so lange nicht gemeldet habe und B, warum ich so viel Geld für ein Ticket ausgegeben habe. Das hätte man doch auch irgendwie billiger machen können.
Und da erzählst du dann aber immer die Wahrheit,
immer
wie viel es gekostet hat?
Nein, natürlich nicht. Ich sage, komm, ich bin hingelaufen, obwohl ich mit der Straßenbahn hingefahren bin. Und wenn ich mit dem Taxi hinfahre, sage ich, ich bin mit der Straßenbahn hingefahren. Also ich nehme immer so eins günstiger.
Unsere Tochter ist leider auch gerade noch so in der Zwischenphase, wo sie alles schon sagen kann, aber noch nicht weiß, was sie nicht sagen soll.
Ja, ich bin ja das letzte Mal, als ich da war, extra mit dem Taxi hingefahren und dann halt extra so 2 Blöcke weiter weg ausgestiegen und dann so hingelaufen und hab so zu unserer Tochter gesagt, bitte sag nicht Taxi. Sie kommt rein, das Erste, was sie sagt, ist Taxi!
Noch so eine kleine Musical-Nummer.
Nee, so, nein. Ja, und sie ist natürlich jetzt, also meine Oma schon so drauf, so nach dem Motto, jetzt demonstrieren die ganzen Jungen für das Klima, aber dann kaufen sie die ganze Zeit Coffee-to-go-Becher oder so, also so dieser typische Dieter Nuhr Vorwurf.
Sie macht eigentlich nur im Dritten.
Ja.
Eine sehr regionale
aber,
Form.
Nee, ich mag sie total gerne. Also ich will auch, dass es gar nicht falsch verstanden wird. Sie ist grundsätzlich ein cooler, straighter Mensch. Man kann viel von ihr lernen. Sie hat mir sehr, sehr viel gegeben. Also, oder gibt mir immer noch sehr viel. Deshalb fahre ich auch so gerne dorthin.
Du hast sogar ein Buch über sie oder für sie geschrieben, oder? So
genau.
Ein ganz kleines Buch. Das ist wirklich sehr, sehr, also es ist einfach klein. Also so physisch klein.
Wie ein
Pixi-Büchlein. Die Oma-Dialoge ist eines meiner liebsten Werke von dir.
Dankeschön.
Ich fühle mich auch immer wohl bei deiner Oma und ich finde, wir sind jetzt an einem Punkt eigentlich mit allen unseren Familienmitgliedern, wo ich so das Gefühl habe, wir haben wie eine Bedienungsanleitung für die Leute. Also dass man, vielleicht ist es ja auch, also man könnte dann sagen, ja, das ist dann irgendwie komisch, wenn man dann nur hingeht und dann wieder zurückgeht und dann zwischendrin gar nicht so Kontakt hat. Aber was anderes kann ich gerade gar nicht. Also ich bin so mit meiner eigenen Familie, also mit dir und unserer Tochter beschäftigt, dass ich einfach nur noch will, wenn man jemanden trifft, will ich, dass es dann so der maximale Ertrag rausgeholt wird und dann geht man wieder.
Ja.
Das wäre auch ein Tipp von mir an die Leute, die diesen Podcast hören. Wir waren vorletztes Wochenende bei Freunden von uns in Bonn. Und es war einfach so, die Kleine hat Mittagsschlaf gemacht, dann ist sie aufgewacht und wir dachten uns, was machen wir jetzt mit dem angefangenen Tag? Haben die gefragt, seid ihr zu Hause? Ja, wir kommen vorbei. Und nach einer Stunde sind wir wieder gegangen.
Ja.
Und es war ultra cool. Also wir haben eigentlich wie all das Schöne erlebt, was man sonst in 8 Stunden erleben würde, ohne dass es dann noch 7 Stunden langweilig war.
Ja, also dieser blöde Spruch, gehen, wenn es am schönsten ist, das muss man echt hinkriegen. Also, dass man quasi zu einer Party kommt, alle kennenlernt, kurz ein bisschen labert und dann, gerade wenn es so richtig cool wird, wenn die Torte reingebracht wird und so, vielleicht noch 5 Minuten warten.
Nee, genau, ich wollte gerade sagen, die Torte kann man schon auch noch kurz essen. Weil, also ich sag immer auf der Bühne, wenn die Leute noch eine Zugabe wollen, also eine Zugabe mache ich, aber danach reicht's einfach. Weil ich sag ja auch, also wenn der Orgasmus da war, dann muss man sich nicht noch so lustlos schlaff aneinanderreiben.
Ich habe für mich mittlerweile die Regel, weil ich ja das Problem habe, dass ich oft oder die Tendenz habe, zu viel zu essen, dass immer, wenn ich mir überlege, sollte ich noch was essen, dass ich dann lasse.
Dann ist es eh schon zu spät.
Genau,
oder
also
wenn es
so
was Kognitives schon ist.
Genauso wie man sich, wenn man sich die Frage stellt, sollte ich jetzt noch ein Bier trinken, dann ist es wahrscheinlich zu viel.
Ja, das stimmt.
Weil man selbst ist ja selten der schärfste Kritiker.
Oder zu wenig, weil solange du noch solche langen Sätze in deinem Kopf formulierst, dann bist du neulich so betrunken wie der Durchschnittsdeutsche.
Ja, das stimmt. Unsere Tochter ist wirklich total lustig. Sie sagt so witzige Sachen zurzeit. Letztens hat sie zu mir gesagt, ich muss noch zu DM.
Ja, und weißt du was? DM habe ich dann auch gemerkt, weil sie spricht ja so eine Mischung manchmal aus Schweizerdeutsch und Hochdeutsch, weil ich nur Schweizerdeutsch mit ihr rede. Sie meint, ich nenne das nur M. Also ich sage DM, der M. Und sie glaube ich, dass es einfach M heißt. Also ich muss noch zu dem M. Ja, sie
oder
hat wirklich eine komische Sicht.
Meine Oma hat so auf ihren Arm gezeigt, sie hat so ganz viele so Kindertattoos auf ihrem Arm und hat so gesagt, das ist aber schöner Babyspeck. Und dann hat sie gesagt, nein, das sind Tattoos.
Ja. Ach ja, nee, sie haut echt einen nach dem anderen raus. Wahrscheinlich ist es bei allen Kindern so. Also ich will jetzt auch gar nicht so rüberkommen, wie, oh, unser Kind ist so besonders. Aber es ist einfach dieses Alter. Zwischen 2 und 3 sagt man ja auch, kommen die verrücktesten Sachen aus den Kindern raus.
Ich habe jetzt mit ihr Kommando Pimperle angefangen zu spielen, auch bei der Oma. Die Oma hat auch sehr gestaunt. Kennst du das eigentlich?
Bei uns heißt es Pöpperle. Also wenn man so... Also
ich weiß auch gar nicht, also warum... Ich dachte mir auch so, warum Pimperle? Habe ich das irgendwie richtig im Kopf?
Von was kommt denn das?
Keine Ahnung.
Das klingt so sexuell. Kommando Pimperle klingt so wie...
Ja, es ist aber gar nicht sexuell gemeint. Schon mal, so klingt das, wenn ich das mit meiner Tochter mache.
Pimperle. Pimperle. Überm Tisch. Unterm Tisch.
Das ist zum Beispiel, wenn man halt aufs Essen wartet oder wenn sie irgendwie keinen Bock mehr hat, aber man noch nicht will, dass sie runtergeht oder wenn man einfach irgendwie am Tisch sitzt und noch was machen will. Man trommelt so mit den Zeigefingern auf dem Tisch und dann gibt's halt immer so Kommandos. Kommando überm Tisch, Kommando unterm Tisch, Kommando flach, dann muss man die Hände flach auf den Tisch legen.
Kommando Bock.
Bock, Doppelbock.
Fass gibt's auch, oder? Oder nicht?
Also man kann natürlich auch Kommandos erfinden. Sie hat
nee,
das
bei
Kommando,
uns heißt es Fass, wenn die Faust so ist. Und
sie
dann
hat das Kommando Kackerwurst.
Was ist das? Aber da muss man nicht eine Kackerwurst auf den Tisch legen, oder?
Nee, ich sage mittlerweile halt immer so, genauso wie wir auch mit allem immer anprosten, sage ich dann immer Kommando Käsebrot oder...
Käseprost. Ja, sie hat jetzt auch zum ersten Mal ein riesiger Haufen Scheiße. Apropos Kommando Kackerwurst, wir fangen jetzt an mit dem Windelfreitraining. Also wir verabschieden uns langsam von der Windel. Und ich
ja, da gibt's auch manchmal.
Ein riesiger Haufen Scheiße. Letzte Woche habe ich in die Kita einen neuen Klositz gebracht, weil die anderen Kinder sind halt alle so ein bisschen größer als sie. Also sie sind so ein halbes Jahr älter oder dann gerade so klein noch, dass sie halt noch in die Windel machen. Und ihr Popo ist zu klein für die Klobrille dort. Das sind zwar so Kinderklos, die tief sind. Also sie kann auch selber draufklettern, aber ihr Popo ist noch zu klein. Und dann hat die Erzieherin gesagt, ja, deine Mama muss erst noch so eine kleine Klobrillenhalterung mitbringen, dass dein Popo da nicht reinfällt. Und dann hat sie über nichts anderes geredet. Dann hat sie, dort ist so einer, der kocht, und dem hat sie dann gesagt, meine Mama kauft einen Klodeckel für meine kleine Popo. Und dann sind wir mit diesem Klodeckel da reingegangen und dann hat sie gesagt, heute Kackawurst in die Toilette. Es war so unangenehm. Und dann ist es ja immer so, dass sie dann nicht das Thema einfach so lassen kann, sondern sie muss dann auch noch erklären, wie die Kackawurst aussieht. Und es ist ja, also es ist wirklich ein sehr kackerzentrisches Weltbild, was wir bei uns zu Hause leben.
Ja, es ist halt einfach ein wichtiges Thema. Und ich glaube auch so das einzige Thema, was nicht das einzige, was sie beschäftigt, aber so, sie merken halt einfach, dass das viel in ihrem Umfeld auslöst.
Ja.
Und dass auch dass alle auch ganz mitreden. Klar was mit ihr hat, dass ganz klar alle mitreden. Also es ist auch immer so dieses, hat sie Kacke in der Windel oder nicht? Sie verarscht dann ja auch immer. Also zu mir sagt sie immer, sie hat Kacke in der Windel, wenn sie keine hat. Mhm. Und sie hat keins, wenn sie Kacke in der Windel hat. Also es ist immer so.
Und es ist ja auch so voll einfach rauszufinden. Also es ist so eine total kurzbeinige Lüge.
Ich habe mal so das war wirklich ein wissenschaftliches Buch. Ich weiß nicht, wie das heißt, irgendwie so von Larven und irgendwas. Das hatte so die Theorie, dass quasi Kacken Sex für Kinder ist.
Oh.
Also das war, weil es halt was Intimes ist, wo Leute nicht so offen drüber reden.
Ach so, von der Strahlkraft her so quasi, ja, okay.
Also das, was Leute mit ihrem Sexleben haben quasi Kinder mit ihrem Kackerleben oder mit der Frage, ist meine Windel voll oder nicht.
Ja.
Und das ist gar nicht so, also gar nicht jetzt irgendwie im Sinne von, ich will Sex mit Kindern haben oder sowas.
Gar nicht so kinky gemeint, sondern einfach vom Stellenwert her.
Nee, weil du gerade so, so ist es wirklich nicht gemeint, sondern einfach so vom Stellenwert her, dass man irgendwie erfährt, es ist was mit Charme zu tun hat, wo man vielleicht auch nicht immer ehrlich ist, wo man in der Öffentlichkeit anders redet als zu Hause, was auch, wo Leute in einem kleinen Kreis sein müssen, um mit einem darüber reden zu können und so weiter. Also dass Kinder quasi ja an der Art, wie sie über Kaka reden, schon ausprobieren, wie sie dann später über Sex reden. Fand ich total spannend, aber natürlich auch unglaublich strange und freaky, so diese Theorie.
Apropos strange, freakige Theorie, ich habe mal gehört, dass Kitzeln, weil unsere Tochter liebt es ja, gekitzelt zu werden und zu kitzeln, dass Kitzeln, solange man noch nicht sexuell aktiv ist, lustig ist. Mhm. Und sobald man sexuell aktiv ist, findet man es nicht mehr lustig.
Ach krass. Und übrigens, das mit dem Kaka und Sex, das hat nichts mit der analen Phase von Freud zu tun. Das gibt es ja auch noch, aber das ist ja, also Freud ist 200 Jahre alt und keine Ahnung. Der hat also ziemlich viel gesagt.
Freud geht auf die 1000 zu.
das ist spannend. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Weil ich finde, es ist ja auch ganz klar eine Grenzüberschreitung. Also stell dir mal vor, wir hatten ja zum Beispiel dieses Dinner. Wir hatten ja ein kleines Fest mit unseren Mitarbeiterinnen. Und,
um zu feiern, dass der Podcast auf Platz 1 ist.
Genau, da haben wir dann auch diese wunderschöne...
Vielen Dank übrigens.
Ja, danke euch allen, die ihr das ermöglicht, habt und immer weiterhin ermöglicht. Aber da wäre es doch jetzt mega unangebracht.
Wunderschöne Torte, wolltest du sagen.
Ja, genau, wir haben eine schöne Torte gekriegt. Und also ihr habt sicher auch die Storys gesehen. Übrigens, das T-Shirt, was ich in der Story anhabe, da haben ganz viele geschrieben, da ist das Cover vom Podcast drauf, das könnt ihr auch kaufen bei uns auf der Webseite, wollte ich nur kurz sagen an dieser Stelle. Aber da habe ich jetzt auch so ein paar Mal dran gedacht, weil das mit dem Kitzeln, das habe ich halt erst vor ein paar Wochen gelesen, deswegen ist das noch sehr präsent. Und ich dachte dann, wie unangebracht wäre das jetzt, wenn ich hier einfach anfangen würde, Leute zu kitzeln. Also dann wäre ich doch einfach gecancelt. Es wäre so, weißt du, es ist so, du würdest, das Endziel wäre dasselbe, man würde die Leute zum Lachen bringen. Aber es wäre einfach so wildly inappropriate, wenn ich so an den Schlüsselbeinen rumgrabbeln würde von den Leuten.
Gibt es nicht auch so Regisseure und Künstler, die in der MeToo-Debatte Thema waren, weil sie auch immer so Leute gekitzelt haben?
Ja, also
so, das
ja.
ist auch so ein bisschen so...
Es ist halt einfach irgendwie eine schräge Grenzüberschreitung, die aber, ich kann noch nicht genau sagen, in welche Richtung ich sie schräg finde.
Es ist wie, es gibt in Köln überall diese Sticker, die fürs Kuscheln werben.
Oh,
hast du die
ja,
auch schon gesehen?
Ja, oh, ja.
So, wir kuscheln, wir treffen uns und kuscheln.
So, kuschelst du auch noch alleine? Nee, komm zu uns und kuscheln. Nein. Bitte.
Also
ich meine, ich finde das cool, wenn Leute nicht, wenn das alles auf Gegenseitigkeit beruht und man irgendwie, wenn man Bock hat zu kuscheln und der andere hat Bock, gekuschelt zu werden, dann macht das. Aber
also mit fremden Leuten zu kuscheln, das klingt doch einfach nach, das schreit doch Sexual Predator.
Ich weiß nicht, vielleicht sind das auch Leute, die nie einen sexuellen, so im Endeffekt sowas fleischlich-sexuelles suchen. Ich weiß es nicht.
Ich habe dann natürlich gleich geschaut, ob es einen Kuschelkurs gibt. Ah. Weil ich das geil fände, wenn man sagt, wir machen einen Kuschelkurs, und natürlich gibt es das.
Wirklich?
Ja, ja. Es gibt, also man kann das lernen, und man kann das auch lernen, wie man das mit Leuten macht, die man nicht kennt.
Oh, können wir das filmen? Weil dann würde ich es machen. Also das ist so eine ganz klare Kategorie, wenn wir es filmen, mache ich es sofort. Wenn wir es nicht filmen, mache ich es auf keinen Fall.
Da habe ich eine total spannende Frage jetzt von Friederike Heu bekommen. Habe letztens das Video auf eurem YouTube-Channel gesehen, bei dem ihr die super scharfen Currywurste esst. Das Video hat mich gedanklich seitdem einige Male beschäftigt, und ich fand es ziemlich krass. Wenn ihr so über diese Erfahrung nachdenkt, gibt es dann so eine Art Trauma, in Anführungsstrichen, weil es ja wahrscheinlich mit der Heimfahrt im Anschluss und dem Rest des Tages auch eine super unangenehme Erfahrung war? Oder beschäftigt euch sowas im Nachhinein nicht so, weil das Übergeben hinter Netto-Werbeplakaten und solche krassen Erfahrungen zu eurem Daily Business gehören? Das würde mich mal interessieren. Schlaflose Grüße aus Bonn, Smiley. Also quasi, ich glaube, du hast ja in der vorletzten Folge gefragt, ob ich glaube, dass es Filme gibt, die mich in meiner Kindheit klar beschädigt haben.
Ja.
Also auf jeden Fall gibt es das natürlich, aber ich finde es immer schwierig, das bei einem selber einzuschätzen. Aber die Frage so, sind die Wunden, die man, hinterlassen die Wunden, die man bei der Arbeit aufreißt, Narben?
Ja, bestimmt. Also ich weiß halt nicht.
Aber sie haben sich gelohnt.
Ja, das
ist der Unterschied.
Na, ich habe aber neulich drüber nachgedacht.
Also wenn sich Tom Cruise beim Dreh von Mission Impossible 6 den Knöchel bricht, ist er natürlich danach gebrochen.
Ja, genau. Es ist ja nicht so, die Klappe wird wieder geklappt und dann läuft er wieder normal. Also so funktioniert ja Schauspielerei nicht wirklich. Aber ich habe mich neulich tatsächlich gefragt, wie ich das bewerte, also den Vergleich schärfste Currywurst der Welt und Geburt. Weil Geburt war auf jeden Fall schlimmer vom Schmerzlevel her. Aber ich würde trotzdem die Currywurst als schlimmer einschätzen, weil es sich so unnötig anfühlt im Vergleich. Also, weißt du, ein Video ist halt, ich meine, klar, das war eine absolute Sensation. Die Leute sprechen mich heute noch auf der Straße darauf an. Aber ein Kind hast du unter Umständen für immer. Also, hoffentlich.
Also, du meinst, das ist wie der Unterschied zwischen einem Kater und Muskelkater. Also, Schmerz mit einem Ziel.
Ja, sehr gut.
Und oder Schmerz einfach nur sinnlos. Oder also Wachstumsschmerz oder Schmerz.
Sexy Ass zu haben.
Genau.
Hast du effektiv was gemacht? Bro, do you even drink? ja, genau so ist es. Also es ist, oder wenn ich jetzt so mir voll den Arsch aufreißen würde und du sitzt irgendwie im ICE und du hast was vergessen und ich renne hinterher und ich breche mir schier noch was und überfahre auf dem Weg noch jemanden fast mit meinem Fahrrad und dann gebe ich dir ein Corny-Riegel und den kann man auch im Bordbistro kaufen, dann ist das was anderes, als wenn ich dir irgendwie lebensrettende Medikamente überreiche.
Ich glaube ja auch, also das ist wirklich nur das ist nicht eine Theorie oder sowas, sondern es ist nur wie...
Du möchtest einfach kurz über deinen religiösen Hintergrund
genau,
sprechen?
Genau, es ist wie eine Religion fast. Ich glaube, dass Leute hauptsächlich Kunst oder heute würde man sagen Content kreieren, um anderen
Stimmt
Leuten...
Stimmt eigentlich, alle Kunst ist einfach nur Content. Die Sistinische Kapelle, ja, bisschen Content, generiert viel Traffic.
Die Sixtinische Kapelle wurde ja auf dem Rücken bemalt, das finde ich total crazy.
Stimmt, wurde er nicht dann so überall hingetragen?
Ja, ja. Ja, es gibt ja auch die Theorie, dass Content Kunst gekillt hat. Also dass quasi, dass es keine Kunst mehr geben kann, weil es halt, weil alles nur noch Content ist.
Aber Content kommt von Können, sonst hieß es Wontent.
Der Content wohnt in der Wontentstraße.
need a Wontent.
Gott.
Heute unterbreche ich dich
sehr, einfach nur. Heute sind wir sehr gut drauf. Das ist aber auch immer risky, weil es bedeutet, dass man aufpassen muss, dass man noch beim Thema bleibt. Wo war
es? Es ist fast wie eine Religion.
Genau, ich glaube, dass man, wenn man kulturschaffend ist, Leuten zeigt, wie man mit Schmerz umgeht. Das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe von Kunst.
Mhm.
Leuten, also schau mal, wenn du drüber nachdenkst, Liebeskummer zum Beispiel.
Stimmt, also jeder Popsong ist eigentlich entweder überwundener Liebeskummer und somit irgendwie neues Verliebtsein oder überwundene Einsamkeit oder akute Schmerzen.
Oder Comedy auch. Ist eigentlich immer, ist einfach nur wie Flüsterpost mit Mobbing. Mhm. Also wir haben ja früher auch Poetry Slam Workshops gegeben an der Schule. Ich dachte immer so, der einzige ehrliche Rat, den ich Leuten geben könnte, wenn sie humoristisch arbeiten und schreiben wollen, wäre so, ja, werd einfach 5 Jahre lang gemobbt. So, dann
und je früher, sei einfach desto sehr, besser. Sehr einsam. Ganz ehrlich, je früher, desto besser.
Je früher, desto besser. Sei einfach für eine sehr lange Zeit sehr einsam. Und dann wird es schon irgendwie. Nee, keine Ahnung, aber es ist oft halt so, dass man, oder wir merken es ja auch, dass zum Beispiel die Videos, wo wir beim Drehen am meisten leiden, die am besten ankommen. Und man muss sich dann, natürlich muss man jetzt nicht auf Teufel komm raus irgendwie leiden während dem Dreh. Und es gibt
ja, gut,
auch mal
Gegenbeispiele. Also Joko und Klaas zum Beispiel sind ja auch unter anderem deswegen meiner Meinung nach die größten Entertainer Deutschlands, weil die einfach das jahrelang bewiesen haben, dass die sich auch irgendwelche psychedelischen Hornissen in den After schieben und dann noch einen Witz raushauen.
Ja, ja.
Da hat man einfach keinen Bock drauf.
Ja, und es ist immer gut, glaube ich, wenn man mit den Leuten ganz klar zeigt, dass man was leistet.
Ich glaube auch,
und
es gibt.
Das tut man halt am ehesten, wenn man in irgendeiner Form Arbeit verrichtet, und Arbeit ist halt auch immer Schmerz.
Ja, das stimmt. Also wenn es weg von diesem, das kann ja jeder, Gedanken geht. Und es gibt ja bei Humor auch eigentlich immer nur diese Kritik, oder zum Beispiel, was darf Satire? Ist ja eine oft gestellte Frage. Und immer, wenn diese Frage gestellt wird, heißt das, dass entweder der Schmerz nicht klar genug überwunden wird, oder es wird nicht klar genug eine Anleitung gegeben, um den Schmerz zu überwinden, oder der Schmerz sitzt nicht tief genug. Also zum Beispiel, wenn du ein Programm machst, und Witze über Frauen machst, sagen die Leute, ja, das ist, also das machst du nicht, aber ich dürfte Witze über Frauen machen, die du zum Teil nicht machen darfst, weil die Leute einfach wissen, als Frau ist bei dir beim Thema Sexismus schon mal ein gewisser Schmerz erfahren worden. Mhm. Fertig. So. Mhm. Bei mir denken sie das. Ja. Und bei dir denken sie dann, also bei dir müsstest du eine ganz präzise Anleitung geben, wie man mit dem Schmerz an sich, wie es ist, eine Frau zu sein. Es wäre so ultra kompliziert für dich, dass...
Genau, es geht nämlich nicht nur um den persönlichen, subjektiven Schmerz, sondern auch ein Gefühl dafür zu haben, inwiefern das Rezept, mit dem eigenen Schmerz umzugehen, allgemeingültig ist, oder inwiefern es dafür einen Bedarf gibt.
Genau,
also,
ja.
Zum Beispiel Kanye West, ich meine, jetzt gerade ist er... nicht mehr. Aber er hat ja letztens auf Instagram gepostet, dass 21 Jump Street seinen Antisemitismus geheilt hätte, weil er Jonah Hill so lustig fand.
Ah, oh, toll. Wow, ja, aber dann ist 21 Jump Street jetzt noch Content, oder ist es schon Kunst?
Ich glaube, Sam Morrill war es, hat dann getweetet, maybe Jonah Hill should go back to comedy.
Das finde ich auch losgelöst davon, fände ich das eigentlich eine ganz schöne Idee.
Und Kanye West hat mal gesagt, ich mache nicht Musik, ich mache Medizin. Und das finde ich, das machen gute Künstler tatsächlich. Also wenn du zum Beispiel laufen gehst und du hast einen coolen Song, der gibt dir Energie. Ich merke es, ich mache jeden Morgen, fahre ich Airbike so ein bisschen, also gleich nach dem Aufstehen.
Das ist das komische Fahrrad mit dem Ventilator drin.
Genau.
Wo dieser eine Typ, der unsere Rauchmelder kontrolliert, hat so gesagt, was ist das denn? Ich fahre seit 40 Jahren jeden Tag Rad, aber sowas habe ich ja noch nie gesehen. Und dann habe ich gefragt, wollen Sie ein Foto damit machen? Und ja, er so, ja. Und dann hat er so ein Selfie mit dem Fahrrad.
Es ist brutal anstrengend. Also man hält kaum länger als 5 Minuten auf dem Ding aus.
Und deswegen machst du das, weil es so anstrengend ist?
Ja, weil es so anstrengend ist, muss man es nicht lange machen. Es ist so wie was ist so eine mega ekelhafte Übung, die aber super effektiv ist.
Burpees.
Genau, es ist gerade der Burpee unter den Cardio-Geräten.
Es ist der Uroma-Besuch unter den Cardio-Geräten. Man macht es nicht so lang, aber es gibt's einem.
Extrem, aber wichtig.
Ja, genau.
Ja, und ich mache das halt so 5 Minuten nach dem Aufstehen, und das ist total ekelhaft, aber bringt halt viel. Vor allem nach dem Aufstehen verbrennt es dann, weil der Körper in der Nacht auf Fettverbrennung ist, ist er das am Morgen immer noch. Und das heißt, wenn man quasi Sport macht, bevor man frühstückt, verbrennt der Körper noch das Fett von der Nacht. So ist so die Theorie. Mhm. Und ich merke, ich habe jetzt eine Zeit lang ohne Musik gemacht, wenn ich einen Song reinhaue, schaffe ich das wirklich länger.
Und auch wenn es ein Song ist, der sich nicht aufpeitschend anfühlt, also das müsste man jetzt ja noch kontrollieren.
Also ich habe zum Beispiel gehört Dirty Projectors.
Oh.
Und das ist ja echt ziemlich, also es ist nicht mega low oder sowas.
Aber es ist einfach skurril.
Aber mega geiles Album. Wie heißt es? Swing Low Magellan, das eine Album mit den drei Leuten drauf. Ja. Super Album. Das wäre eine Empfehlung von mir.
Ja, und
hört dieses Album.
Und an die Dirty Projectors noch kurz. Wo bleibt eure Musik?
Hört dieses Album.
Erklärte Spritz.
Das hat das Julian Schulz gesagt, weil wir treten ja live auf in der Volksbühne in
Köln.
Genau,
am 24.04.
Am 24.04. Es gibt Stand jetzt noch wenige Karten, wo wir die Folge aufnehmen. Also kommt da unbedingt hin.
Ja, kommt da hin und kommt vorbereitet. Also
es ist der erste Live-Podcast von diesem Podcast und dann gleich an einer mega coolen Location in Köln mit Oberrängen und so. Es wird mega geil. Und wir haben dort eine Pressekonferenz gehabt. Julian und ich, also Julian ist unser Tourmanager. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine Pressekonferenz für einen Live-Podcast geben würde. Also das ist ja schon
also
total
skurril. Also die Volksbühne hat eine Pressekonferenz ausgerufen.
Für Live-Events im nächsten halben Jahr.
Und dann hast du gesagt, ja, stellen Sie Ihre Fragen. Und dann haben sie dir eine Cola hingestellt und hast sie weggeschmissen und gesagt...
Ja, genau. Ich stand dann vor so einer Werbewand.
Vernichtet meine Airbike-Minuten. Du hast gesagt, ja, also die erste Minute vom Podcast, da wärme ich mich noch auf und dann werde ich gut rocken.
Und dann gab es, glaube ich, zwei Artikel danach darüber. Krass. In der lokalen Presse, was eine relativ schlechte Ausbeute ist, glaube ich.
Ach, ich finde, das ist deutlich mehr als null.
In einem Artikel wurde ich immer als Spritz, also ich war Thomas Spritz und dann kam irgendwie... Genau. Und dann kam irgendwie, und das fanden wir halt so geil. Und da haben wir bei dem Filmevent drüber geredet und lange drüber.
Ein riesiges Grad an Desinteresse.
Ja, dann haben wir lange drüber gelacht, weil dann kam so eine Passage, bla, 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 bla. Und dann am Schluss, erklärte Spritz.
Wow, das ist so.
Und alle in der Firma meinen jetzt, also in der Viel Spaß GmbH, ich soll eine Wortmarke anmelden, erklärte Spritz. Und dann immer sagen,
erklärte Spritz.
Erklärte Spritz, es klingt, es könnte auch irgendein leckeres Getränk sein.
Ja.
Erklärte Spritz. Es ist also ein bisschen verkopft, aber ich gewöhne mich bestimmt noch dran. Apropos ein bisschen verkopft, aber geil. Wir haben nur im zweiten gesehen.
Ja,
das
nur
war,
im zweiten.
Das
mega
war ultra
geil.
Wer ist dieser Typ, der Dieter Nuhr spielt? Wo haben sie den denn ausgegraben? Der ist so perfekt.
Aber auch schade, dass... dass es jetzt wirklich ernsthafte Debatte darüber gibt, ob das gut ist oder nicht. Gell?
Das ist doch das Beste, was in den letzten 10 Jahren gemacht wurde.
Ja, also ich fand
es
auch
mega voll klar.
Komme ich jetzt ins Twitter-Gefängnis?
Wo liegt das überhaupt?
Wo auch immer es sich befinde.
Ja, also für die, die es nicht mitgekriegt haben, das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Da,
Jan Böhmermann hat eine ganze Folge nur im ersten nachspielen lassen und komplett neu alles gescriptet, wo Leute verarscht werden, die Comedians sehr stark ähneln, die auf solcher Bühne auftreten könnten. Oh, ich habe vor 2 Wochen oder so tatsächlich mal ein bisschen nur im ersten gesehen. Da ging es auch dann um Klimakleber und was weiß ich was. Und ich dachte
die
mir noch da...
Klimakleber.
Und ich dachte mir noch da, es muss so Spaß machen, dafür einfach mal zu schreiben. Und dann macht's Böhmermann
also
einfach. Ich
das,
fand's super
das
geil.
Geschriebene war, es war perfekt. Es war perfekt geschrieben. Aber weißt du, was ich das Allerbeste fand daran?
Den Schauspieler von Dieter Nuhr.
Ja, aber noch viel detaillierter. Hm? Diese ultra... cringigen Hosentaschen.
Ja.
Weil es gibt so einen Punkt, das ist vor allem bei Männern so, so Männer zwischen, ist jetzt natürlich wieder sexistischer Ageism, Achtung, Ageism-Alarm.
Komme ich jetzt ins Twitter-Gefängnis?
Oder ins Altersheim. es gibt so einen Punkt, wo Männer, die sehr viel verdienen, aber irgendwie nicht wirklich wissen, wo sie mit dem Geld hin sollen, dass die dann anfangen, sich so ganz komische Klamotten anzuziehen. Unter anderem diese Hose mit diesen Taschen. Also so, das ist für mich das absolute Highlight. Wenn ihr die Person sagt, ich glaube, ich weiß sogar, wer den gestylt hat. Ich muss die mal fragen, ob die das war und ihr einen Blumenstrauß mit, ich wollte gerade sagen, einen Kondolenzstrauß über diese schreckliche Fashion-Choice, die sie machen muss. Aber das fand ich super. Einfach diese Art mit den Details. Und dann am Schluss kommt ja Team Scheiße. Die Band, auch natürlich sensationeller Name, weil es mich sehr abholt.
Aber die ganze Nummer fand ich nicht mehr so wahnsinnig gut.
Nee, die Nummer war nicht mehr gut, aber dort fängt es ja an, auf so einer Metaebene zu kippen, dass dann nur noch das Publikum mehr oder weniger gefilmt wird, weil man dann auch so merkt, Ach krass, irgendwann, du musst die Leute nur 30 Minuten mit irgend sowas konfrontieren und sie fangen dann einfach an mitzumachen. Also das war ja so fürchterlich, wie dann so Fake-Dieter nur sagt, jetzt kommt Team Scheiße und dann die Leute noch so mitwippen. Also es war einfach unangenehm.
Wobei ich nicht weiß, also Stand jetzt, wo wir die Folge aufnehmen, es kommt vielleicht noch raus, wie die das aufgenommen haben. Also ob die dann dazwischen richtige Acts gemacht haben, dann die Lacher reingeschnitten haben und so weiter. Also
ja, das weiß ich auch nicht.
Also ob die einfach das quasi einem Publikum vorgesetzt haben und gesagt haben, schaut mal und das dann erst später gebrochen haben. Also wusste das Publikum zu dem Zeitpunkt schon, dass es eine Verarschung ist oder nicht?
Ja, ich denke, also...
Weil das Publikum war ja auch sehr gut gecastet. Es waren ja diese brezelfressenden Omas und untersetzten Herren mit Schnauzbart und Holzfällerhemd.
Ja, es war sehr speziell alles. Also es...
Diese Eberhards und Ulrikes, genau. Die man halt so kennt.
Oder, ich weiß nicht, es war so ein Gesamtkunstwerk. Und
Hazel.
Hallo Hazel, hier spricht dein Gewissen. Bist du heute fit?
Ich wollte eigentlich noch was zu Eberhards und Ulrike sagen.
Ja, gerne.
Ich wollte nur, aber mir ist dann kein besserer Name eingefallen. Also Eberhard finde ich, es gibt ja nicht so viele Eberhards, aber Ulrikes, ich habe echt das Gefühl, es gibt einfach sehr viele Ulrikes. Also diese ganzen Namen, wie die ganze Großmuttergeneration, jetzt heißt es, ist schon irgendwie belastend. Dass
also ich kenne, glaube ich, 5 Susannes.
Ich kenne 5 Susannes,
so
ich kenne 5 Ulrikes. Ja, die sind alle, es gibt eigentlich nur, also in der Schweiz heißen die ja alle Hans-Peter.
Mhm.
Hans-Peter, Hans-Jörg. Also da war der Name Hans, war einfach, da dachten sich die Leute, boah, wie kann ich aus dem Sensationsnamen Peter, wie kann ich den aufs nächste Level katapultieren? Und dann haben sie einfach Hans-Bindestrich vorne dran gesetzt. Da bin ich auch froh, dass das ein bisschen vorbei ist.
Ja, es gibt ja den Thomas-Kreislauf, also dass quasi mehr Thomasse in Chefpositionen in Firmen arbeiten als Frauen. Und bei uns in der Firma ist es so.
Ich glaube, Thomas und Michael kombiniert mehr als
und,
Frauen.
Und bei uns sind, aber das heißt der Thomas-Kreislauf. Also dieses Phänomen heißt der Thomas-Kreislauf. Ja. Und das ist mir als Thomas ganz wichtig, das zu betonen.
Genau, ja, bei mir als Nicht-Thomas ist es nur wichtig, dass die Thomas alleine es nicht stemmen würden, sondern und die Michaels werden
Lust,
auch noch
also
gebraucht.
Also Fun Fact an dieser Stelle, mein Vorgesetzter bei der Heute-Show hieß auch Thomas, also Thomas Wolf Schläger.
Und die Show sollte auch ursprünglich Thomas-Show heißen. Aber.
Und wir haben da mal irgendwann in der Show drüber was gemacht und ich fand es einfach sehr, 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 sehr lustig.
Ihr zwei fand's lustig, alle anderen so,
Alle anderen so, irgendwie nicht so passend.
Wir haben ja gar keinen anderen Thomas in der
aber,
Firma.
Was ich sagen wollte, bei uns müsste es der Anja-Kreislauf heißen, weil wir haben ja wirklich mehr, mehr Anjas als Männer und Frauen zusammen.
Stimmt, wir haben
5 Anjas.
Wir sind schon eigentlich durch mit den Zahlen, wir sind schon beim griechischen Alphabet angekommen.
Also es gab wirklich mal eine Phase, wo wir die Anjas durchnummeriert hatten und bei Anja 5 angekommen waren, weil es einfach schwierig ist, da zu unterscheiden. Man muss natürlich, also Anja kann mit Y geschrieben werden, kann eine Verniedlichung von Anna sein und so weiter. Also
das Problem ist halt auch, dass viele dann den gleichen Nachnamen, also Anfangsbuchstaben des Nachnamens haben. Das heißt, das kommt auch schon mal. Also Anja S, das bringt bei uns einfach nichts.
Ist aber auch ein Top-Name.
Ist wirklich ein Top-Name. Ich finde, der funktioniert für ein Kleinkind, für eine uralte Frau, für eine mittelalte Frau, für alles.
Ist so ein bisschen funny, bisschen frech.
Bisschen seriös, aber trotzdem. Aber es gibt's nicht diese, nee, die ist jetzt nicht mehr Bildungsministerin, Anja Karliczek.
Mhm.
Ich finde, die schadet ja, dem Namen Anja ein bisschen.
Die hat
so ein bisschen verkackt.
Den Ruf ein bisschen ruiniert. Apropos Ruf ruinieren, du hast eine Insta-Story zum Thema Schlaf gemacht, beziehungsweise deine Reaktion auf die Schlafgeheimnisse, die du getauscht hast. Was war da denn los?
Was hat dich da denn? Das war wirklich, da habe ich mal so kurz gemerkt, ach, irgendwie geht mir das schon alles sehr nah. Weil ich glaube...
Was ist denn passiert?
Also, unsere Tochter hat, das habt ihr vielleicht gehört, wir haben eine Bonusfolge zum Thema, dass unser Kind jetzt schläft, gemacht. Ich habe eine Schlafberatung gemacht, weil wir einfach im Januar, habe ich gemerkt, wenn du es ganz detailliert wissen willst, ich war mit den Zwillingen, die ihr auch aus dem Paris-Video kennt, die Söhne von Steffi, meiner Maske in Hamburg, in einem Kinderhotel. Und wir hatten alle zusammen ein Zimmer. Das heißt, unsere Tochter, ich... Die Zwillinge alle in einem Zimmer und unsere Tochter hat einfach nicht geschlafen. Also es war einfach so eine Standardnacht wie immer und die Jungs haben das halt mitgekriegt und die waren völlig entsetzt. Die haben mich dann angeguckt und gesagt, ist das immer so? Wieso macht die das? Was ist denn los mit ihr? Die wollte einfach nicht, dass du schläfst. Ich habe dann gefragt, was denkt ihr denn? Was war denn ihr Problem? Und die haben gesagt, die wollte nicht, dass du schläfst. Die hat immer geschrien, wenn du die Augen zu hattest. Und dann
hatte ich jetzt auch 2 so Nächte hinter
dann mir. Dann habe ich irgendwie gemerkt, also das mache ich nicht mehr. Das geht einfach nicht mehr. Das kann man vielleicht mal ein halbes Jahr aushalten. Ich auch nicht. Also mein Fass ist komplett voll. Mein Akku ist leer. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und dann habe ich diese Schlafberatung angefragt und gesagt, ich brauche jetzt sofort Hilfe. Und dann hat die Antje von...
Das hast du ja alles schon mal
genau, das habe ich alles erzählt. Die hat mir dann geholfen. Und dann habe ich das in der Folge erzählt. Und dann kamen halt ganz viele Mütter, die gesagt haben, wie kannst du das machen? Das ist ja total scheiße. Und wirklich so, also solche Begriffe wurden gesagt.
Aber wie, was denn genau?
Ja, wie kannst du dein Kind dazu bringen, zu schlafen? Also wie, die haben dann irgendwie gedacht, ich foltere jetzt das Kind oder zwinge es zu etwas. Und dann haben sie gesagt, ich hoffe, falls du mal ein zweites Kind hast, machst du das anders. Und es wurde einfach so angenommen, dass ich das Kind zu irgendwas total Unangenehmem gezwungen habe. Aber dass das Ende vom Lied ja ist, dass unsere Tochter super schläft, wir viel besser drauf sind, wir als Paar viel besser überhaupt jetzt wieder funktionieren.
Sie sich auch wohler fühlt.
Und sie, genau, das ist für mich der springende Punkt. Sie freut sich darauf, ins Bett zu gehen und sie ist viel besser drauf. Sie lernt besser, weil sie war ja auch total übernächtigt. Und mir ist echt dann bei einer Nachricht, ich weiß gar nicht welche, das war dann nicht der Inhalt der Nachricht, sondern einfach die schiere Menge, ist mir die Hutschnur geplatzt und da habe ich einfach mal gesagt, Leute, jetzt haltet einfach mal eure Mauls.
Du hast ja also nicht Leute gesagt, sondern vor allem Frauen, also genau, Mütter. Warum sind es vor allem Mütter, die da so geladen reagieren?
Also
was ist denn der Hauptkritikpunkt?
Also der Hauptkritikpunkt ist halt, dass
man sein Kind nicht dazu bringen darf, irgendwas zu machen. Was ja total schwachsinnig ist, weil wenn das Kind an eine Dose gehen würde mit Medikamenten drin, würde man die Dose ja auch wegnehmen.
Genau, und ich glaube, dass es halt ganz oft
gestern übrigens bei der Oma hat das Kind giftige Beeren gegessen.
Oh Gott.
Also nicht so Beeren natürlich, wo man gleich tot umfällt, sonst wäre es nicht mehr da. Aber bestes Beispiel. Also da kann man ja auch nicht sagen, ach ja, das Kind hat gerade einfach Appetit auf Gift.
Ja, das muss halt sein, das muss es halt lernen.
Ja,
ja klar, nee, also da kannst du ja auch nicht viel lernen. Wenn du nachher tot bist, kannst du es ja nicht nochmal anders machen. Aber sehr auch irgendwie ins Thema passend, dass deine Oma giftige Beeren gab. Klingt
ja,
wie so ein Märchen.
Einfach
um mal ein Zeichen zu setzen.
Ja, so ein kleines.
Wer ist hier der Chef?
So ein kleiner Akzent.
Genau. Ein kleiner Giftakzent. Aber der Hauptkritikpunkt an mir war in diesem Kontext halt, dass ich dem Kind etwas aufzwinge, was nicht natürlich ist. Mhm. Und eigentlich so impliziert wurde gesagt, du musst es halt einfach aushalten. Also es ist deine Aufgabe als liebevolle, gute Mutter, die Dinge einfach auszuhalten. Und ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, jemanden zu kritisieren, dem es vorher total schlecht ging und jetzt geht es allen Beteiligten besser und dann sage ich, das geht gar nicht. Also es ist wirklich dann eigentlich nur noch so ein, mir geht's schlecht, deswegen muss es dir auch schlecht gehen.
Warum glaubst du, waren das ausschließlich Frauen in dem Fall?
Weil leider ist es immer noch fast ein ausschließliches Mütterthema, dass man das alles aushält und abfedert und den ganz großen Teil dieser harten, total körperlich schädigenden Care-Arbeit machen halt viele, viele Mütter. Mhm. Und ich glaube, dass erstens das Thema deswegen den Müttern näher geht als den Vätern und die Mütter dadurch, dass sie halt total übermüdet und gerädert sind, eh schon total getriggert sind. Also ich glaube einfach, den Männern ist es irgendwie egal, weil sie nicht so viel damit zu tun haben und weil Männer grundsätzlich vielleicht eine andere Art haben, mit Frauen zu reden, als es Frauen haben. Aber ich habe ja ich kenne aber viele Mütter, die Probleme mit anderen Müttern haben. Es gibt einfach Mütter, die sich meiner Meinung nach zu sehr über ihr Muttersein definieren und dann auch nur andere Menschen im Kontext des Mutterseins wahrnehmen und sich selber dann als Mutter über sie heben wollen.
Und was steckt dahinter? Steckt da überhaupt irgendwas dahinter?
Ja, da steckt viel dahinter. Das ist so unglaublich kompliziert. Also weißt du, weil wenn man darüber redet, was dahinter steckt, müsste man ja eigentlich immer gleich noch in einem Nebensatz erwähnen, wie man das auch wieder lösen könnte. Ich glaube schon, dass da...
Nee, also manchmal kann man ja einfach sagen, da gibt's ein Problem. Macht ja Jan Böhmermann auch die ganze Zeit.
Stimmt. Ja, aber ich möchte auch nicht
Er bietet ja keine Möglichkeit an, wie man nur im ersten cool machen könnte.
Wobei ich es schon erfrischend fand, dass es nicht die echten waren,
also wegen,
über die man lacht.
Wegen mir können nur im ersten und das ZDF-Magazin Royal bis in
immer
alle
nur
Ewigkeit
das
nur so sein.
Oder Dieter Nuhr macht mal eine Folge Neo Magazin Royal.
Ja. Ich finde, man müsste ZDF eigentlich mal eine Böhmermann-Strecke über Böhmermann machen. Das ist der Endboss,
das
wenn man das schafft.
Das wäre Ultrameter, ja, aber stimmt.
Ich werde 3 Jahre brauchen und viele Ressourcen.
Okay, Kind Nummer 2, das kann jetzt leider noch nicht passieren.
Aber es ist möglich. Also ich würde gerne mal den Leuten demonstrieren, dass man theoretisch über jede Person und jede Firma so eine Böhmermann-Strecke machen könnte.
Ja, er hat doch in einem Interview gesagt, er denkt, jede Person ist so eine Raffaello-Kugel und er ist auf der Suche nach der Mandel. Mhm. Und wenn jede Person eine Raffaello-Kugel ist und jede Raffaello-Kugel hat eine Mandel, dann muss das ja auch zwangsläufig so sein. Aber ich frage mich, warum ist er an der scheiß Mandel interessiert? Also ist nicht der Kokosschaum viel besser?
Ja, aber du wolltest noch...
Ich wollte noch Mütter als solches erklären. Ich glaube halt, dass sehr viel von dem... Also es lastet sehr, sehr viel Druck auf Müttern. Mhm. Sowohl was irgendwie die Erziehung der Kinder angeht, was auch irgendwie den Haussegen angeht, als auch was die Mutter an sich angeht. Also ich habe so das Gefühl... Leider ist es so, und ich sage, also, ja,
aber
es wird...
Das klingt jetzt ja schon wieder so, es lastet sehr viel Druck auf, es klingt ja schon wieder so, als, ja, das kommt alles von außen und die Leute können eigentlich alle gar nichts dafür.
Nee, das meine ich nicht. Ich glaube schon,
sein Umfeld mit seiner Garstigkeit zu nerven, das ist ja jetzt nicht was, wozu einen Leute zwingen. Und es gibt schon sehr viel, also ich erlebe das ja auch unter anderen jungen Vätern, dass sie da krass drunter leiden. Zum Beispiel, bestes Beispiel ist ein Kumpel von mir, in seinem Kindergarten hat sich eine Mutter zur Elternsprecherin aufgestellt, wurde nicht gewählt und hat danach eine Wahlwiederholung gefordert, oh mein Gott. Die Wahl... Niederlage in Anführungsstrichen nicht akzeptiert hat. Und man auch denkt, so, also.
Alter, wenn du so bist, dann wird doch einfach Präsident von Russland.
Also so. Nicht nur geht's den Leuten irgendwie offensichtlich nicht gut, sondern sie zwingen alle Leute in ihrem Umfeld dazu, das zu spüren.
Genau, aber das wäre mein Punkt gewesen, also dass man von außen diesen Druck kriegt, den aber eigentlich nur als solchen interpretiert. Und natürlich gibt es diesen Druck auch. Also es gibt,
ja, aber Väter sind diesem Druck ja auch ausgesetzt.
Genau. Und ich glaube aber, die Mutter übernimmt es dann, dass sie sagt, oh, vorher waren wir ein Paar und hatten diese Probleme nicht. Und jetzt sind wir eine Familie und die Einzige, die sich verändert hat, bin ich. Und zwar im Guten wie im Schlechten. Also so einerseits so, oh Mann, und ich muss alles machen und ohne mich wird's ja gar nicht laufen. Also so wie dieses, oh Mann, ist es hier schmutzig, aber wehe, du sagst mir, ich soll eine Putzfrau einstellen, weil dann macht's jemand anderes und der macht's schlechter als ich. Also es ist immer einerseits so ein darauf zeigen, wie schlecht alles ist, aber auch da mit angeben wollen, wie schlecht alles ist und man hält es ja trotzdem aus. Mhm. Und das ist halt... irgendwie dann
also
noch so
schau mal, wie viel ich habe, aber wie wenig ich brauche.
Genau, so dieses, ich geb damit an, wie schlecht es mir geht, bewundere mich dafür, wie scheiße mein Leben ist. Mhm. Und wenn das...
Aber wehe, du sagst was Schlechtes über
genau,
mich.
Wenn das natürlich einmal in so eine Richtung gedriftet ist, ist es total schwer, da rauszukommen. Also wenn du nur noch Bestätigung über negatives Verhalten erfährst, dann ist es total schwer, aus dieser Teufelsspirale wieder rauszukommen.
Ja, man kann, glaube ich, nicht gleichzeitig damit angeben wollen, wie schlecht es einem geht und wie belastbar man ist.
Genau. Und
weil da denkt sich jeder im Umfeld so, ja, dann reduzier doch einfach die Belastung.
Und man muss einfach
also es ist wie, wenn man sagen würde, schaut mal, ich habe ein gebrochenes Bein und schaut mal, wie cool ich Pogo-Stick hüpfen kann. So gleichzeitig.
Ja, genau.
Es ist so, hey, ja, Alter, dann lass doch einfach das mit dem Pogo-Stick.
Und man muss sich echt einfach davon verabschieden, überhaupt zu glauben, dass es die Leute beeindruckt, wie schlecht es einem geht. Und also das haben Väter in meinem Umfeld auch, dass sie immer damit angeben, oh, also es gibt ja auch Väter, die dann so die Storyline haben, oh Mann, und meine Frau ist so gestresst und das stresst mich dann auch wieder so. Und man denkt sich, ja, aber das ist mir doch egal. Also in der Zeit, wo du mir darüber die Ohren voll brüllst, wie schlecht dein Leben ist, weil deine Frau so am Ende ist, kannst du sie doch einfach unterstützen. Und man muss sich einmal damit abgefunden haben, dass das Narrativ, in dem du lebst, den Leuten scheißegal ist. Ja. Es ist wirklich so.
Geh den Leuten einfach nicht auf den Sack.
Ja, und
mach einfach dein Ding und geh den Leuten nicht auf den Sack.
Und
es sei denn, du hast einen Podcast.
Und man muss auch wirklich aufhören, Mütter so krass zu bewerten, wenn man selber eine Mutter ist. Weil ich kenne keine Mutter, die nicht will, dass es ihren Kindern gut geht. Also es fängt ja dabei an, dass sie Mütter sich so einen Stress machen, oh, ich muss stillen, ich darf auf gar keinen Fall Pulvermilch geben. Hey, das ist das besterforschteste Lebensmittel auf der Welt, ist künstliche Milch für Babys, für menschliche Babys. Und ich finde, stillen ist super, wenn es klappt, aber wenn es nicht klappt und wenn es dir mehr schadet und dich unter einen Druck setzt, den du so nicht haben müsstest, dann lass es. Mach einfach dein Ding. Lass mich einfach in Ruhe.
Also denk dir nicht die ganze Zeit.
Ihr Puls ist bei 160, sie bewegen sich aber nicht. Ist alles in Ordnung?
Nee, ich habe da mit einem Kumpel letztens drüber geredet, dass auch Männer, wenn sie älter werden, also gar nicht so krass alt, aber so Mitte 40, auch so, ja, so, dass die Abenteuerlust schwindet, sage ich mal ganz vorsichtig. Also, dass man dann irgendwann nur noch über seine Wehwehchen redet. Dass man so, man fragt einen Kumpel, hast du Lust, heute Abend ins Kino zu gehen? Und der Kumpel sagt, nein, ich habe schon meine Kuschelhose an. Weißt du, so irgendwie. Und man
voll denkt geil, so, Alter, ich will auch eine
Kuschelhose. Man denkt so, Alter, zieh doch die Kuschelhose aus und geh.
Oder komm doch mit der Kuschelhose ins Kino. Also so,
ja, keine Ahnung.
Apropos,
ich weiß nicht. Apropos
Kuschelhose im Kino, noch eine ganz kurze Frage. Wie stehst du denn dazu, dass man jetzt in manchen Schulen keine Jogginghosen mehr anhaben darf? Du als alter Jogginghosen-Afficionado.
Ja, aber ich habe die Jogginghose meistens drinnen an. Es sei denn, ich muss draußen nur niedere Arbeiten verrichten, wie zum Beispiel zum Kiosk gehen oder so. Aber ich gehe jetzt nicht in ein Meeting außerhalb meiner Immobilie in Jogginghose. Also finde ich schon gut. Also Jogginghose,
ich find's auch
so
gut.
Dieses ganze Jogginghose ist kein Kleidungsstück, das sehe ich schon auch so. Deshalb finde ich es ja geil, das zu Hause anzuhaben.
Ich finde auch, es muss noch was Besonderes sein, eine Jogginghose anzuhaben.
Genau. Und es gibt ja ganz viele Verbote an Kitas und Schulen mittlerweile. Also zum Beispiel gibt es ja auch mittlerweile Kitas, die so Glitzerpailletten verbieten, weil die Kinder sonst einfach zu viel damit spielen.
Ja, und weil sie dann auch Kinder ausschließen, die das nicht haben.
Genau, weil es dann nur noch darum geht, wer hat am meisten Glitzer. Oh, das ist ja auch so geil, dass man so, man versucht sein Kind so gender creative zu erziehen und dann sind die ersten Worte, die es sagen kann, Pink und Glitzer.
Ja, also ich weiß wirklich nicht, von wem sie das hat. Sie kennt ja jetzt auch schon Barbie. Woher kennt sie Barbie? Sie ist 2.
Ja, keine Ahnung. Also ihre Lieblingshobbys sind Frisieren und Puppen rumfahren.
Ja, und auch da
und
muss
tätowieren,
ich sagen,
sich selbst tätowieren, bitte, und Puppen tätowieren.
Bitte bewertet mich nicht. Ich habe nichts zu tun. Also ich finde auch, aber da sind wir so wieder ein bisschen beim Überwinden des Schmerzes. Also für mich gehört auch zum Elternsein dazu, dass man sich einfach einig ist, es ist verdammt anstrengend. Mhm. Und jeder, der es macht, verdient schon mal grundsätzlich so ein Grundapplaus. Ich sag jetzt nicht, man sagt irgendwie, wow, toll, bravo, aber so, man kann sich schon mal einig sein, das ist hart und wenn dein Kind das überlebt und du das auch irgendwie überlebst, dann ist es schon mal krass. Und wenn wir alle auf diesem Level sind, wenn wir dieses Grundeinverständnis haben, dann können wir viel entspannter damit umgehen. Wenn wir einfach wissen, wir haben den Schmerz nicht nur der Geburt, sondern auch des ständigen Angeschriebenwerdens, des Aushaltens von schlimmen Dingen, der natürlich auch durchbrochen wird von den schönsten Momenten. Also ich will auch nicht so negativ über das Elternsein reden, nur. Es gibt natürlich, also es gibt die allerschönsten Dinge, die passieren, aber sie sind wahnsinnig kurz und sie kommen an willkürlichen Zeitpunkten.
Und ich glaube, also alle Eltern, die klar bei Sinn sind, sind sich darüber einig, dass Kinder Regeln brauchen. Also was für Regeln, wie viele, wie man das durchsetzen kann, dass die Regeln befolgen und so weiter. Das ist egal, aber wenn man einfach so sagt, ja, du hast Lust auf die Schnellstraße zu rennen, dann mach das doch. So, das funktioniert nicht.
Nee, das funktioniert auch wirklich nicht. Und man muss auch sagen, du musst es ja alles ausbaden. Also ich denke mir
also
auch oft,
unser Kind würde nur Gummibärchen essen, wenn wir sagen würden, iss, was du willst.
Ja,
nur.
Genau.
Die würde morgens eine Tüte Gummibärchen, mittags eine Tüte Gummibärchen, abends eine Tüte Gummibärchen essen. Nicht
und
die Zähne
nachts,
putzen.
Weil sie wird wahrscheinlich nicht schlafen, wenn sie
genau,
so viel Zucker
nicht,
zu sich nehmen würde.
Nicht Zähne putzen und dann geht's am nächsten Tag gleich weiter.
Und das kommt ja dann auch noch dazu, du musst es ja dann selber ausbaden. Also weißt du, ich würde auch mein Kind mal eine Serie schauen lassen, aber ich weiß einfach, ich mache das nicht, weil ich müsste nachher den Preis dafür bezahlen. Und das wäre einfach Horror.
Noch 2 Fragen und 2 Empfehlungen von mir. Eine Frage von Diana. Hallo Thomas und Hazel. Erstmal ein großes Dankeschön für euren Content und das Podcast-Comeback. Es bedeutet mir viel, dass ihr so viel über psychische Gesundheit sprecht. Was könnt ihr Menschen mitgeben, die aktuell am Struggeln sind, insbesondere mit depressiven Episoden? Liebe Grüße vom Eigelstein. Ah, gar nicht so weit von hier entfernt.
Also ich halte es da mit meinem Arzt und sage, muss laufen gehen. gehen sie laufen. Also ich würde wirklich sagen, dass so eine regelmäßige Bewegung vor 10 Uhr morgens für eine halbe bis ganze Stunde draußen, das muss auch jetzt nicht laufen sein, es kann auch Fahrradfahren sein oder spazieren gehen, das muss in den Alltag implementiert werden.
Generell, du brauchst Struktur. Weil gerade wenn man jünger ist, gilt es immer so ein bisschen als uncool, ah, du kommst nicht mehr mit zum Saufen, was, du gehst schon nach Hause, dabei ist doch erst 4 Uhr morgens und so weiter und so fort. Also es war bei mir früher auch immer so, dass dann immer so, du isst einen Salat, dabei fressen wir doch alle Pizza zum 10. Mal in einer Woche, mach doch mit. Also weißt, dass man immer so das Gefühl hat, man wird da so reingemobbt, einfach mal über die Stränge zu schlagen und so weiter. Aber rauszugehen, wenn die Sonne scheint zum Beispiel, regelmäßig ins Bett zu gehen, sich generell regelmäßig zu bewegen, ist wahnsinnig wichtig. Und damit will ich jetzt gar nicht abschwächen, dass man vielleicht auch professionelle Hilfe holen sollte. Also je nachdem, wie schlimm die depressive Episode ist oder die Depression, kommt man da nicht umhin. Auch zu medikamentieren. Also ich bin auch ganz klar pro Psychopharmaka und so weiter. Also ich finde es schrecklich, wenn Leute sagen, ja, du musst einfach nur dich ab und zu in die Sonne legen und irgendwie.
Genau, also Johannes, es ist eine Krankheit.
Blütentee trinken.
Je nach Grad ist es eine Krankheit und es gibt auch Medikamente dafür. Genau. Und es ist wirklich nicht nötig, sich das. Also einerseits ist es nicht möglich, manche Dinge zu machen ohne Medikamente. Und andererseits ist es auch wirklich einfach nicht nötig.
Aber wenn es nur in diesem Stadium ist, so du bist ein bisschen bluesig unterwegs, ja, dann schau, dass du dir Struktur aussetzt. Also ich schaue zum Beispiel immer, wenn ich am Tag davor, wie jetzt zum Beispiel bei unserer Firmenfeier, bis 2 in der Früh ein paar Bierchen getrunken habe, dass ich am nächsten Tag auf jeden Fall einen Spaziergang mache, egal wie verkatert ich bin.
Ja.
Auf jeden Fall vielleicht mal in die Sauna gehe. Auf jeden Fall auch mal wieder was Gesünderes esse und so weiter und so fort.
Also ich glaube, der erste Schritt ist einfach, sich einzugestehen, ich bin jemand, wo das so ist. Und deswegen musst du dein Leben auch nicht mit Leuten vergleichen, die nicht so sind. Also wenn du jetzt sagst, ja, aber ich würde auch gerne, was auch immer die anderen Leute machen. Nee, ich würde auch gerne nicht joggen gehen. Nee, es geht halt nicht. Also du brauchst es halt. Es ist wie, mein Körper verträgt kein Gluten. Deswegen kann ich nicht einfach in jede Pizzeria gehen und sagen, ich würde gerne Pizza essen. Und wenn die Leute mich fragen, oh Mann, ist das nicht total schwer? Sage ich ja, nee, es ist halt leichter für mich, das nicht zu essen, als nachher die Schmerzen auszuhalten. Und genauso ist es bei psychischer Gesundheit auch. Also es ist zwar vielleicht erstmal blöd, wenn man denkt, oh, ich kann jetzt halt nicht einfach da Party machen die ganze Zeit oder ich gehe jetzt irgendwie 7 Tage in Urlaub und mache dort völlig strukturlos irgendwas. Du brauchst das halt, das ist deine Medizin. Und das ist auch nichts negativ. Also im Gegenteil, ich finde sogar, man gewinnt dadurch total viel.
Also es geht einfach um Details. Wir haben ja in der Hotel Matze-Folge gesagt, dass es, wenn man einmal Alkoholiker war, nur noch die Möglichkeit gibt, trockener Alkoholiker oder Alkoholiker, praktizierender Alkoholiker zu sein. Und ich habe zum Beispiel mal gelesen, das fand ich total spannend, dass ein Jetlag bei Leuten, die mal depressiv waren, schon depressive Episoden auslösen können.
Ja.
Und ich meine, depressive Episoden, Depressivität korreliert mit Suizidalität. Das heißt, ein Langstreckenflug kann schon gefährlich sein, wenn du mal depressiv warst.
Genau.
Also es ist einfach krass. Und ich meine, Langstreckenflug ist genau dasselbe wie zu lang feiern irgendwo. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass man nie wieder irgendwas Verrücktes machen kann. Aber man muss halt einfach ein bisschen besser auf sich achten.
Genau. Also versuch auch gar nicht von Anfang an irgendwie eine 100%-Regel zu verfolgen. Aber sag einfach 80% der Zeit, immer wenn ich es irgendwie kontrollieren kann, weil es kommen Tage, wo es nicht klappt. Es kommen Tage, wo du nicht dir einen Wecker stellen kannst oder es kommen Tage, wo du nicht rausgehen kannst oder wo du viel zu viel Arbeit hast oder gar keine sozialen Kontakte. Es wird immer kommen, aber immer wenn du es kontrollieren kannst, dann versuch es zu machen.
Katrin sagt, habe mich in Innsbruck beim Live-Auftritt von Hazel nicht getraut, aber ich frage jetzt, war es eine bewusste Entscheidung, den Ehering links zu tragen? Ich und mein Mann haben ihn irgendwie automatisch auch schon bei der Anprobe beim Schmied rechts getragen und sind erst im Nachhinein drauf gekommen, dass der Großteil der Welt den Ring eigentlich links trägt. Liebe Grüße aus Tirol.
Ich glaube, der Großteil der Menschen trägt den...
Also erstmal natürlich schön, dass du zu einer Live-Show gekommen bist. Vielen Dank.
Ja, genau. Also es war auch echt ultra cool. In Innsbruck war am Schluss noch eine mit so einer Tafel, Schatz, sie schenkt mir ein Foto. Ich glaube, der Grund, warum die meisten Leute ihren Ring links tragen, ist, weil sie Rechtshänder sind und dann einfach nicht wollen, dass das rechts irgendwie der Stift dran klimpert oder die schwere Maschine den Ring nimmt.
Wie ist das Verhältnis rechts-Linkshänder?
Ich glaube, 10-15% der Menschen sind Linkshänder.
Nur?
Ja, sehr wenig. Ich bin auch, das ist sowas, wenn es so eine Kategorie gäbe, stolz auf was, wofür man nichts kann, wäre bei mir ganz oben Linkshänder. Weil ich nichts dafür kann, aber ich assoziiere mich ja auch so total mit Barack Obama und John Lennon und so. Ich finde, wir sind eigentlich dieselbe Person.
Weil die auch Linkshänder waren?
Nee, weil die sich nicht duschen und macht sich. Nein, weil die auch Linkshänder waren. Ja, ja, klar.
Es gibt ja die Theorie, dass Steinzeitmenschen, ich weiß nicht, ob das noch ein, ob der Begriff noch appropriate ist, aber das Steinzeitmenschen.
Wie ist es denn eigentlich mit allen, wenn die alle nicht mehr da sind?
Ja, dann beschwert sich auch niemand. Hunde,
warte mal, wir haben.
Tote Hunde soll man nicht wecken.
Soll man nicht wiederbeleben. Doch, wir haben Steinzeitmenschen hier, der hat
die waren, gesagt. Die waren angeblich, da waren sehr viele Linkshänder dabei. Und das gibt die Theorie, das sieht man an den Werkzeugen. Und es gibt die Theorie, dass das quasi
die dann
geringer
alle
ist.
Gestorben sind, oder wie? Es ist ja auch.
Nee, nicht, dass sie alle gestorben sind, sondern dass es halt einfach früher entweder es deutlich weniger oder deutlich mehr Linkshänder gab als jetzt und sich das quasi entwickelt. Das sieht man irgendwie an den Werkzeugen.
Also
ich krieg's nicht mehr ganz zusammen.
Ja,
aber
es ist auch unangenehm, weil mein Vater ist einer der, also das klingt jetzt wie so eine komische Angeberei, aber es ist halt wirklich so. Er ist einer der weltweit erfolgreichsten Forscher zum Thema Linkshändigkeit. Und ich habe keine Ahnung, weil es so dieses typische, mein Vater hat es erzählt, deswegen habe ich nicht zugehört. Also ich weiß einfach gar nichts zu dem Thema.
Ah, ja.
Ich weiß nur, dass Ned Flanders Linkshänder ist.
Der schubst doch so Blindenhunde in der Ausbildung eine Rutsche runter und schaut, ob sie nach links oder rechts fallen.
Ich bin froh, dass du noch gesagt hast und schaut, ob sie nach links oder rechts fallen. Also mein Vater bricht nicht einfach in Blindenhundzuchten ein.
Die Story ist, dass die Ausbildung eines Blindenhundes, glaube ich, 100.000 Franken kostet.
Ja, wirklich wahnsinnig teuer und der Ausschuss ist halt sehr groß. Also es gibt sehr viele Blindenhund-Welpen, die ja eigens dafür gezüchtet werden, die dann ausgebildet werden. Das dauert mehrere Monate, also mehrere Jahre sogar, bis dann der Blindenhund sich um eine blinde Person kümmern kann. Und ganz viele Prozent fliegen dann raus. Und wenn man aber sieht, welche Gehirnhälfte aktiver ist, ich glaube, es ist die linke Gehirnhälfte, die für räumliches Denken zuständig ist. Aber ich weiß, also es ist eine der beiden.
Links und rechts, das stimmt gar nicht so
genau. Ist auch schon wieder vorbei?
Ja, ja.
Okay.
Also es ist auch so ein bisschen Humbug, dass man auch so sagt,
aber das Gehirn hat schon zwei Hälften, oder?
Ja, aber ich muss achten fahren, um die Gehirnhälften miteinander zu verbinden. So,
ach so, ich glaube, achten fahren muss man nur, damit der Käse unten im Kakelon des Fondues nicht anbrennt. Ich bin sehr, sehr schweizzentrisch aufgewachsen, wie du merkst. Aber es gibt auf jeden Fall, oder es gab früher mal die Theorie, dass man dann rausfinden kann, ob der Hund sich eher eignet. Und damit spart man halt sehr, sehr viele Hunderttausende von Franken jedes Jahr fürs Gesundheitssystem.
Und deswegen schubst dein
mein
Vater
Welpen
Hunde.
Eine. Und man muss sie, glaube ich,
beruflich.
Man muss sie, glaube ich, noch dann noch schubsen, wenn die Augen noch nicht offen sind. Also wenn es so richtig daneben ist. Blinde Blindenhunde schubsen.
Ich habe noch zwei Empfehlungen und zwar Succession geht wieder weiter. Ich habe es noch nicht geschaut, aber es ist die meiner Meinung nach zurzeit beste Serie oder zumindest unter den Top 3 oder 4, auch HBO, alle anderen HBO-Serien. Alle anderen Serien, die in den Top 3 oder 4 sind, sind auch von HBO, also House of the Dragon, White Lotus, Euphoria. Die machen gerade wirklich richtig krasse Serien.
Righteous Gemstones habe ich geschaut, als du weg warst. Das ist auch eine HBO-Serie.
Ist es?
Ja, von und mit Danny McBride. Und ich habe mich ja rausgeglotzt am anderen Ende wieder, als
ist
du weg
warst. Ist das HBO, bist du dir sicher?
Bin mir sicher, ja.
Okay. Also schaue ich mal noch nach.
Also doch, das ist eine HBO. Da kommt immer am Anfang das HBO-Logo.
Okay, ja, dann ist es
diese kriselige. Also es wäre ja sonst eine sehr komische Meta-HBO. Aber nagel mich nicht drauf fest. Ich weiß nicht. Ich habe so lange geglotzt am Wochenende, als du weg warst. Ich habe so lange geglotzt, ich hatte Bock, ein Buch zu lesen. Also es war wirklich, ich habe einfach alles geschaut. Ich habe dann irgendwann 6 Tablets geschaut, wo Marlon Wayans 6 Sechslinge spielt. Und da dachte ich mir dann so, jetzt reicht's. Ich muss jetzt was lesen.
Jedenfalls Succession, mega geil. Und Babylon fand ich ja auch total geil, den Film. Den habe ich jetzt endlich geschaut, weil man ihn zu Hause schauen konnte, weil der länger als 3 Stunden geht und ich es nicht schaffe, so lange ins Kino zu gehen. Ich habe einfach nicht die Kraft dafür. Tut mir leid.
Thomas, du warst 2x in Avatar 2.
Ja.
Hör auf, so Bullshit zu erzählen.
Apropos Bullshit erzählen zur Bully-Folge, da habe ich ein paar Sachen über Bayern gesagt, die ich nicht mehr so ganz auf dem Schirm hatte, weil ich ja schon lange nicht mehr in Bayern wohne. Zum einen heißt der Film Xaver und sein außerirdischer Freund und er ist von 1985.
Ach, gar nicht der Außerirdische heißt Xaver.
Nee, der Blonde heißt Xaver.
Ich wusste nicht mal, dass da ein anderer vorkommt. In meiner Erinnerung ist es nur dieser kleine.
Schaut diesen Film aber unbedingt an, der ist mega geil.
Das ist deutsche HBO.
Die Sur-Haxe heißt nicht Sur wegen Sauer, sondern das ist eine gepökelte Haxe.
Oh, ich weiß deswegen nicht, warum auch Surströmming wahrscheinlich.
Ich weiß nicht, warum sie Sur-Haxe heißt. Und diese Gärten in München heißen Schani-Gärten, nicht Schank-Gärten.
Schani?
Das ist aber wirklich was, also keine Ahnung.
Also wer sich darüber aufregt, das
ist halt Münchner.
Ins Twitter-Gefängnis.
Nee, aber so Leute, die, also wenn es um ihre Stadt geht und ihren Ort, dann sind ja Leute immer sehr sensibel. Bist du ja auch, wenn es um die Schweiz geht. Und da versuche ich halt das schon, also quasi Feedback aufzunehmen.
Ja, der Schweizer muss schon mit Goldhandschuhen angefasst werden.
Apropos Feedback aufnehmen, wir freuen uns immer über eures Feedback, wie ihr heute gemerkt habt. Und wenn euch der Podcast gefällt, es ist egal, wo ihr ihn hört, aber über eine Bewertung auf Spotify freuen wir uns immer, weil die Bewertung bei Spotify, es geht gar nicht unbedingt darum, dass ihr den Podcast gut bewertet, also natürlich freuen wir uns darüber, wenn ihr den Podcast gut bewertet, aber man sieht an den Bewertungen, an der Anzahl der Bewertungen halt immer so ungefähr, wie viele Leute den Podcast hören. Wenn da halt 20 Bewertungen steht, sieht es anders aus, wie wenn da steht 3000 Bewertungen.
Genau, und gerade für Leute, die den Podcast noch nicht hören, ist es manchmal wichtig, wenn sie auf einen neuen Podcast stoßen, dass sie dann sehen, oh, ganz viele Leute lieben diesen Podcast, deswegen wird er mir auch gefallen.
Eine abschließende Frage von mir an dich, weil es mich auch wirklich interessiert.
Wer bist du?
Glaubst du, wir werden wieder als Paar mehr Zeit verbringen können? Weil das ist ja in den letzten Wochen total auf der Strecke geblieben. Also es ging immer entweder ums Kind oder um die Firma.
Also irgendwann ja.
Und das ist auch was nicht von alleine kommt. Nee, also das muss man sich selber einräumen. Und vor allem muss man sich auch in eine Position bringen, wo man da Bock drauf hat.
Ja, aber ich glaube halt im Moment sind wir noch in einer Phase als Familie, wo es so viel mehr Entlastung bedeutet, wenn man dem anderen sagt, ich nehme dir kurz das Kind weg quasi. Also ich lasse dich mal kurz alleine Freizeit erleben, als dass man irgendwie diesen Stress haben will mit, man fragt nochmal eine fremde Person, die, ob sie babysitten kann. Oder also es ist schon ein vertrauter Babysitter, aber halt eine Drittperson und macht dann was als Paar. Und dann ist ja auch immer so ein Druck auf diesem Abend, wenn man einen Babysitter hat. Dann muss es ja auch irgendwie cool sein. Und ich glaube, das dauert noch ein paar Jahre, bis wir wirklich so...
Noch ein paar Jahre?
Ja, also bis es wieder auf dem Level von früher ist.
Auf dem Level von früher wird es nie.
Natürlich wird es auf dem... Du kannst dir gar nicht vorstellen. Ich werde so eine krasse 50-Jährige. Das wird so geil. Du kannst dich richtig auf was freuen.
Ich bin
Wenn deine
gespannt.
Oma 120 ist, sagt dir, dann gehe ich richtig ab.
Eine abschließende
Vielleicht
Story
pflegt
zu
sie
meiner
mich
Oma
da.
Noch. Ich hatte einmal unsere Tochter auf dem Schoß und habe mit ihr so ein bisschen rumgeflaxt und rumgeschmust. Und dann hat meine Oma uns nur so angeschaut und irgendwann gesagt, ja, es ist ja schon interessant, wie vor allem die Männer, wenn sie Kinder kriegen, Memmen werden. Und ich dachte mir so, ja. Vielen Dank, Oma, danke für diesen Input.
Ach, ich weiß nicht. Ich meine, wenn man ganz gut geschlafen hat vorher und wenn man gut drauf ist und das Wetter schön ist, dann kann man sowas ja immer für sich selber übersetzen und sagen, eigentlich sagt sie damit einfach, sie wünschte sich, ihr Mann wäre von den Nachbarn nicht so gescholten worden, eine Memme zu sein, wenn er sich manchmal um die Kinder gekümmert hat. So.
Genau.
Aber diese Übersetzungsarbeit ist manchmal einfach ein bisschen viel verlangt.
Sie kritisiert mich nicht, sie beschäftigt sich mit mir. Wie toll.
Genau, genau. Es ist so wie, wenn Leute so sagen, ja, ich muss mein Handy laden und dann haben sie nicht ihr eigenes Ladekabel dabei. Und das Handy hat auch nur so einen komischen Stöpsel, den man gar nicht hat für ein Ladekabel. Und dann ist man plötzlich selber dafür verantwortlich, ein neues Ladekabel zu kaufen, nur damit die Person ihr Handy laden kann. Und manchmal kann man das machen, aber manchmal sagt man dann auch einfach, hey, weißt du was, hier ist die Tür.
Ja.
Komm, Hazel, mach noch deinen Elefanten.
In diesem Sinne, macht's gut, Leute. Kommt gut in die Woche.
Und wenn ihr Fragen an uns habt, wenn ihr Tipps braucht für euer Leben, sei das in der romantischen oder in der Business-Natur, dann schreibt uns. Bis dann.
Bis dann.
Idee und Produktion Hazel und Thomas. Ton Benjamin Grimmeisen. Musik Young Kira. Aufgenommen im Thomas Studio mit dem Equipment der Viel Spaß GmbH.